SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir kommen zu Platz 1 der SWR Bestenliste. Und auf diesem Platz 1 steht der neue Roman von Katharina Pollard, Jan Goldstrand, lautet der Titel des Buchs, das im S. Fischer Verlag erschienen ist. Anne-Doro Krohn in diesem ebenfalls der schmalen Band. Manchmal haben wir nur so dicke Bücher und heute so schmal. Ich weiß gar nicht, ist das irgendwie Gesetz des Zufalls? Keine Ahnung. In diesem schmalen Band wird, wie ich finde, noch mehr erzählt. Und zwar durch die Jahrzehnte hinweg. Es ist eine verhältnismäßig komplizierte Familiengeschichte. Was ist da alles passiert? Man muss vielleicht einsteigen. 1922, so beginnt ja auch der Roman. Am Anfang verliert ein kleiner Junge namens Felix seine Schwester. Und bald hat der eine architektonische Vision. Also, Frau Krohn, klären Sie uns auf. Was wird da am Anfang erzählt und worum geht es da überhaupt?
Also am Anfang wird tatsächlich ein Teil einer Familiengeschichte erzählt, denn im Zentrum steht ein Italiener, Eli wird er genannt, und der liegt auf der Couch, buchstäblich. Also dieses Buch ist im Prinzip ein Therapieroman. Er liegt auf der Couch und erzählt seine Lebensgeschichte, versucht die Fäden seiner Familiengeschichte zusammenzuhalten, und die reichen eben zurück bis ins Jahr 1922. Denn sein mutmaßlicher Vater ist damals aus Odessa nach Bulgarien gekommen, und die Schwester dieses Vaters hat sich während der Überfahrt auf der Flucht eben über die Reling gestürzt und ist im Meer wahrscheinlich ertrunken. Das Buch bietet später noch einige andere Lesarten an, aber die landen dann irgendwann am Goldstrand, und dieser Goldstrand, der ja auch dieses Buch benennt, das ist so ein bisschen so ein Dreh- und Angelpunkt für diesen Roman. Die Couch der Therapeutin, auf der Eli immer wieder liegt, steht in Rom. Rom und Goldstrand sind so die wichtigen Pole in diesem Roman. Und dieser Goldstrand ist insofern wichtig für den Erzähler, weil er dort wahrscheinlich gezeugt wurde. Denn seine Mutter war dort in den 50er Jahren als Reisende unterwegs und hat dort, so erklärt es sich Eli zumindest zu Recht, seinen Vater für eine Nacht kennengelernt. Es war also ein One-Night-Stand, und so ist er entstanden, und er wächst dann in Rom auf bei seinen Großeltern. Und wir steigen ein mit dieser Erzählung von 1922, weil Eli nämlich ein Künstler geworden ist, ein Kunstschaffender. Er ist Regisseur geworden, er macht Filme, und er hat auch seine Familiengeschichte eben zu Filmen verarbeitet. Aber das Wichtige ist eben wirklich, dass er versucht, diese Fäden zu ordnen. Und ich habe jetzt schon ein paar Mal gesagt, es ist mutmaßlich so passiert, denn dieses Buch ist auch, wie bei Dorothee Elminger im Buch, das immer wieder die Narration hinterfragt. Also wer erzählt hier eigentlich was und wem können wir glauben? Weil, wie gesagt, er liegt auf der Couch, er erzählt. Und er erzählt sich natürlich auch so ein bisschen sein Leben zurecht.
Und er scheint sich in seinen eigenen Erzählungen auch zu verirren. Und Sie haben die Erzählsituation beschrieben, Eli liegt auf der Couch, aber um erstmal dahin zu kommen, läuft er durch Rom, und da sind wir auch bei der Lesestelle, denn schon der Weg zur Therapiestunde ist eine Herausforderung. Aus Goldstrand von Katharina Pollard-Jahn liest nun Sophia Flesch-Baldin, bitte sehr.
Am Dienstag ist Eli spät dran und eilt durch die römische Betriebsamkeit, die seit Jahrhunderten zu Chaos und Verfall führt, fast nie dagegen zu einer spürbaren Verbesserung der Verhältnisse. Darin sieht Eli die höhere Weisheit dieser Stadt. Der Mensch hetzt und strebt, findet sich aber für die Dauer der Mittagspause damit ab, dass alles Eilen und Streben vergeblich war, denn die Februarsonne scheint und das Mittagessen entspricht den Erwartungen. Entspricht den Erwartungen, wiederholt er laut, und stemmt sich gegen die schwere Haustür der Dottoressa, die heute besonders widerspenstig ist. Im Aufzug drückt er auf die 2 und ordnet sein Haar, streicht eine Strähne zurück. Mit einem bedenklichen Ruck bleibt der Aufzug zwischen 2 Stockwerken stehen. Sein erster Gedanke ist, dass er kein Wasser dabei hat. Sein zweiter Gedanke gilt der Dottoressa, die ihm die versäumte Stunde in Rechnung stellen wird. Noch bevor er den dritten Gedanken an einen möglichen Herzinfarkt denken kann, setzt sich der Aufzug wieder in Bewegung. Der Weg zur Dottoressa scheint mit Hindernissen gepflastert zu sein. Schon mehrmals hat sich Eli in den schmalen Gassen des Viertels verlaufen, obwohl ihm die Gegend seit Kindertagen vertraut ist. Einmal fiel ihm wiederholt ein Graffito auf, Il Gruppo degli Indecisi, das auf einer Hauswand auf die Existenz einer Gruppe der Unentschlossenen hinwies. Also war er offenbar im Kreis gelaufen. Ein andermal war der Eisenwarenhändler verschwunden, bei dem er nach einem Blick auf die Auslage von Kochgeräten und Kettensägen immer nach links abgebogen war. Sie sind ja ganz schön aufgelöst, Eli. Dottoressa, Sie müssen mit Ihrer Hausverwaltung sprechen, der Aufzug ist nicht sicher. Ach, ich habe eine geschlagene Stunde zwischen zwei Stockwerken verbracht. Aber Sie sind pünktlich. Vielleicht 3 unerhebliche Minuten zu spät. Eli legt sich auf die Couch. Wie geht es Ihnen heute? Wozu bin ich hier? Fragt Eli und ist im nächsten Augenblick nicht sicher, ob er die Frage laut oder in Gedanken gestellt hat.
Sophia Flesch-Baldin las aus Goldstrand, der neue Roman von Katharina Pollard-Jahn, erschien im S. Fischer Verlag, Platz 1 der SWR-Bestenliste im Oktober. Vielen Dank. Paul-Jan, ich glaube, wenn wir eine andere Lesestelle genommen hätten, hätte man wiederum einen ganz anderen Eindruck erhalten. Das ist, glaube ich, auch eine besondere literarische Qualität dieses Romans. Es gibt Passagen, die sind historisch-politisch eher aufgeladen. Es gibt Passagen, die sind eher in der Innenschau. Da geht es dann auch um das Werk von Eli. Was hält das alles zusammen? Was ist gewissermaßen der erzählerische Faden, der das alles zusammenhält?
Der erzählerische Faden ist der, dass dieser Eli, der Regisseur, der wirklich ein Melancholiker von Geblüt ist, seinen eigenen erzählerischen Faden nicht findet. Also er sucht in dieser Vergangenheit diese Verschollene, die am Meer Verschollene, der Vater, der dieses Kind gezeugt hat. Zur Mutter hat er ein sehr schwieriges Verhältnis. Andererseits hat diese Mutter dafür gesorgt, dass er eine Karriere als Regisseur begonnen hat. Er durfte einmal als Kind eine kleine Rolle bei Ettore Scola in einem Film spielen und so ist er auf den Geschmack gekommen. Aber so wie er durch die Stadt sich bewegt, also wenn man die Wege durch Rom nachzeichnen würde, kämen wahrscheinlich auch Linien heraus, die so ein Wollknäuel am Teppich bilden würde, wenn es runterfällt. Also das ist die eigentliche Geschichte. Man kann nicht sagen, da wird was aufgelöst. Interessanterweise hört die Dottoressa, nennen wir sie mal eine Psychoanalytikerin, mit wachsendem Interesse zu. Die Empathie wächst und man kann sagen, die professionelle Distanz leidet darunter und irgendwann wird die Dottoressa dann eigentlich auch zur Figur in dieser Geschichte des Eli. Also das hat wirklich Offenheit in alle möglichen Richtungen. Und ich würde sagen, dass einfach die Unmöglichkeit einer Biografie hier gezeigt wird. Er hat die Situation mit der Verwandten, die von Bord gegangen ist, das hat er auch verfilmt, hat einen Film draus gemacht. Und seine eigene Tochter sieht diesen Film bei der Premiere und sagt dann, was soll das alles? Weil ihr fehlt das Statement, ihr fehlt der Schluss. Sie hat gedacht, da wird es eine Erklärung geben, die gibt es aber nicht. Auch da offenes Ende.
Die Unmöglichkeit einer Erzählung, die Unmöglichkeit einer autobiografischen Erzählung ist das eine. Das andere ist aber, dass die Autorin sehr konkret von historischen Umbrüchen und überhaupt historischen Brüchen des 20. Jahrhunderts erzählt, Frau Geißler. Das scheint mir doch sozusagen eine politisch-historische Grundierung zu sein in diesem Text, ohne die es auch nicht geht.
Ja, nicht ohne Grund beginnt das Buch und der Film in Odessa. Das ist die Stadt, die jetzt seit 3 Jahren mittlerweile unter Beschuss ist durch die russische Armee. Wir folgen dem Eli durch die Stadt. Eines Tages hört er Geräusche von Flugzeugen, Hubschraubern oder sonst was und er hat Angst, dass Krieg ist. Also diese Stimmung, in der er lebt, er spürt schon die Umbrüche und er ruft seine Tochter an, die in Deutschland ist und die sagt, ach, nee, es ist kein Krieg. Aber die Tochter spielt auch eine wichtige Rolle, diese Vera. Irgendwie versucht er sich auch in dieser Zeit zurechtzufinden, auch durch das Erzählen seiner Familiengeschichte, die er zum Teil im Film erzählt hat. Zum Teil schweben ihm neue Filme vor, die er dieser Dottoressa vorträgt. Es ist so, dass seine Mutter ja nur zu einem Ausflug mal an diesem Goldstrand war. und da eben schwanger wurde, was in der Familie, aus der sie kommt, nicht gut gesehen wurde. Die Tochter wurde verstoßen und er ist als Kind bei seinen Großeltern aufgewachsen, sehr wohlhabend. Es waren die Großeltern und der Vater war ein Anhänger des Duce. Also dort wurde Nationalismus finsterer Art noch gepredigt in diesem Hause. Andererseits hat er halt diese Mutter, die jetzt alt ist, also er selber ist fast 60 oder gerade 60, wurde 60 in der Zeit und die Mutter ist halt irgendwie in den 80ern. Mit der tapert er dann so ein bisschen durch die Stadt. Die Mutter ist diejenige, die eben diesen Eltern widerstand. Und er selber räumt nun das Haus der Großeltern aus und kommt auf diese Hinterlassenschaften des italienischen Faschismus. Und es kommt dazu, dass die Vera geboren wurde, also seine Tochter wiederum, gerade als in Berlin die Mauer fiel und die Widersprüche der Welt zerstoben im Konfettiregen, irgendwie sagt er. Die politische Grundierung ist immer mit dabei. Trotzdem ist es vorgeblich kein politisches Buch. Und es geht darum, wie man mit Geschichte umgeht, wie man Geschichte erzählt. Und Vera, die ja von diesem Film, der sein Hauptwerk ist, ja, für den er ausgezeichnet wurde, die denn dann sieht, seine Tochter, die sagt ihm eines Tages, ja, vielleicht müssen Geschichten auch nicht zu Ende erzählt werden. Vielleicht müssen wir sie nur weitererzählen und weitergeben.
Da sind wir wieder bei Dorothee Elmiger, ja. Interessanterweise. Ich war ja ganz erstaunt, als ich das Buch dann gelesen hatte. Nach 160 Seiten dachte ich, wow, auf diesem kleinen Raum ist so viel erzählt, hinzukommt, dass gewissermaßen die Kulturgeschichte dieses 20. Jahrhunderts ja miterzählt wird. Also wir denken an den italienischen Neorealismus, also auf der Filmebene, Verweise auf Freud und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist. Ich hatte nicht einmal den Gedanken, das ist irgendwie überfrachtet, sondern das passt immer in den Stellen rein. Wie ist es Ihnen bei der Lektüre gegangen?
Ja, genauso. Also das ist sehr kondensierte Prosa und an einer Stelle redet Eli darüber, wie schwierig es ist, einen guten Film zu machen, weil es darum geht, das stehen zu lassen, was wichtig ist. Und das kann man auch auf das Erzählprinzip von Katharina Pollertjan durchaus anwenden. Also das ist eine Autorin, die unheimlich gut kondensieren kann und wie Sie gerade gesagt haben, Herr Otte, man hat nicht das Gefühl, dass man nur 160 Seiten gelesen hat. Und ich finde es wirklich überraschend, wie viele Parallelen es gibt zwischen diesem Pollertjan-Buch und dem Elmiger-Buch. Also beide haben nur 160 Seiten. Beide erzählen von der Krise der Gegenwart. Das sind beide schmale Bücher, aber randvoll mit Gegenwart, obwohl sie einiges aus der Gegenwart nicht direkt benennen. Und sind beides Bücher, die so eine Ratlosigkeit versuchen, in Sprache zu fassen. Und ich finde, die ganze Figur dieses Eli ist eigentlich so in eine Figur gefasste Ratlosigkeit. Als Figur fand ich ihn auch insofern interessant, weil ich als Lesende mein Verhältnis zu ihm total gewandelt habe im Laufe des Lebens. Am Anfang ging der mir so ein bisschen auf die Nerven, so ein älterer Italiener, der irgendwie, weiß ich nicht, geht immer zu seiner Mutter und zu seiner Dottoressa abwechselnd und fängt dann mit 60 Jahren endlich mal an, seine Kindheit zu sortieren, seinen Vaterkomplex und denkt man, ja, hätte auch mal früher anfangen können. Aber er ist mir im Laufe dieser 160 Seiten ist er mir immer sympathischer geworden in seinem Drang, wirklich was festzuhalten, wirklich was rauszufinden, auch in seiner Geworfenheit, auch sein Unglück mit seiner Frau, die ihn verlassen hat, die Tochter, die ihn nicht versteht. Also dieser Eli, der ist mir immer mehr ans Herz gewachsen mit seinem reichen Innenleben.
Vielleicht, weil er auch einfach ein guter Erzähler ist.
Vielleicht auch deswegen.
Das Tolle an Katharina Pollertjan, muss ich dann hier mal sagen, weil wir über die tollen Bücher von Percival Everett, die anderen sprachen und über Dorothee Elmiger, wie sie arbeitet. Katharina Pollertjan schreibt ja auch jedes Mal ganz anders. Sie liefert nicht das, was man erwartet von dem letzten Buch.
Also zuletzt Zukunftsmusik.
Zukunftsmusik spielte ja nur an einem Tag in einer Stadt im tiefen Russland, also in der Sowjetunion, an dem Tag, als Tschernjenko starb und Gorbatschow intronisiert wurde, also an Tag einer Zeitenwende mit ganz verschiedenen Figuren.
In so einer staatlich verordneten Kommunalka, in so einer Art Zwangs-WG, könnte man fast sagen.
Und der Roman davor ist der einer Buchrestauratorin, die nach Jerewan geht und in einer alten Bibel aus den Zeichnungen, die in dieser Bibel sind, die Geschichte ihrer Familie findet, die als Armenier verfolgt worden sind.
Und jetzt nochmal zurück
irre,
zu Gold,
was sie so kann.
Zu Goldstein zurück. Herr Handel, was zeichnet diesen Roman ästhetisch aus, Ihrer Meinung? Kann man das auf den Punkt bringen?
Das, was Katharina Pollertjan kann, also sie wandert sozusagen über die Kontinente und entwirft für sich selbst ein Bild, also wie ein Bühnenbild, das dann bespielt wird. In dem Fall sind es vielleicht zwei oder mehrere, aber das Hauptbühnenbild ist Rom. Und dann, was sie macht, ist, dass sie sagt, schau, das kann sie unglaublich gut Atmosphären herstellen. Jetzt das Rom in dem Fall, das muss ich auch sagen, kritisch sagen, also das ist jetzt kein neu erfundenes oder neu erfahrenes Rom, sondern man kann sich gut Marcello Mastroianni als Eli vorstellen, wie er so glücklich selbstverzweifelt zu dort.
Ich glaube, das wird mit einem Augenzwinkern ja auch bewusst miterzählt.
Ja, also es werden so Figuren, Cafés, die verwitterten Villen, ein bisschen Mussolini, ein bisschen Kommunismus. Das ist herrlich, auch klischeehaft, aber das kann sie, Bilder zu erzeugen und in den Räumen die Menschen zu spiegeln. Also nicht nur in den tatsächlichen architektonischen Räumen, sondern auch in den geografischen Räumen. Diese Rückbindung des Lebens an die Lebensumstände, das macht sie in allen Romanen und das kann sie wirklich ganz, ganz großartig.
Das wollen wir als Schlusswort nehmen. Der Roman Goldstrand von Katharina Polladian ist im S. Fischer Verlag erschienen und steht auf Platz 1 der SWR-Bestenliste im Oktober. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste liegt auch in voller Länge vor, etwa zum Nachlesen im Internet. Im gut sortierten Buchhandel gibt es die Bestenlisten-Flyer mit Informationen zu den ausgewählten Büchern. Und aus der Jury der Bestenliste waren heute in Mannheim zu Gast Cornelia Geißler, Anne-Dore Krohn und Paul Jandl. Aus den besprochenen Büchern haben Sophia Flesch-Baldin und Johannes Wördemann gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Vielen Dank.